Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und als Gast John Pilkington.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur. Und es ist wieder soweit. Auch in diesem Jahr gibt es eine wunderbare Eurovision Song Contest Folge mit unserem Stammgast mittlerweile, John Pilkington, der genau, der Überpop Eurovision Song Contest Experte, der unter johnthego.com nicht nur über Reisen bloggt, sondern auch regelmäßig über den Eurovision Song Contest, insbesondere Sprache im Eurovision Song Contest. Am Ende dieser Folge gibt es auch eine Unterhaltung auf Englisch. Dazu gibt es auch eine Sprungmarke oder eine Kapitelmarke und den Hinweis in den Shownotes. Und im englischen Part unterhalten wir uns über Sprache und über Israels Teilnahme im Eurovision Song Contest. Und jetzt legen wir los und sprechen über die 5 Favoriten im Eurovision Song Contest. Mhm. Ja, also, und da habe ich eine steile These. Also, beziehungsweise anders. Wir haben schon mal drüber, schon vorher, wir haben so viel gesprochen und geschrieben über den Eurovision Song Contest in unserer WhatsApp-Group hauptsächlich. Aber man könnte ja, es gibt ja verschiedene Phänomene, die man beobachten kann, jedes Jahr eigentlich beim Eurovision Song Contest. Was für Auswirkungen haben die Performance oder also, dass ein bestimmter Song gewinnt? Also es kann was mit der Sprache zu tun haben, aber auch mit musikalischen Stilrichtungen und oder auch Regeländerungen können Auswirkungen haben. Und in diesem Jahr gibt es in den Halbfinals nur noch Televoting, richtig? Keine Jury-Votings mehr, keine Jury-Wertung.
Genau. Das war seit letztes Jahr dann auch so, ne? Aber ich glaube, dieses Jahr hat man wirklich deutlich den Einfluss oder die Wirkung davon gesehen. Im Sinne von, man sieht, dass die Länder, also viele Länder, schicken ein Lied, das ein bisschen mehr vielleicht extrovertiert ist oder ein bisschen mehr so out there ist und vielleicht dann auch teilweise inspiriert von Cha-Cha-Cha von Carrier für Finnland letztes Jahr, die wahnsinnig populär mit dem Televoting in ganz Europa letztes Jahr war. Und man hat ein bisschen dieses Gefühl, dass die Lieder insgesamt dieses Jahr ein bisschen mehr lebendig sind, ein bisschen mehr exciting sind und ein bisschen mehr risky sind. Mhm. Und ich glaube, viele Länder haben irgendwie wirklich schnell gelernt, okay, jetzt in dem Halbfinale ins Finale zu kommen, muss man in die Erinnerung von der Zuschauer bleiben. Ne? Und ich glaube, am schlimmsten wäre dieses Jahr vergesslich zu sein, weil da kriegt man dann keine Punkte und kommt nicht kann man nicht wieder am Samstagabend live singen.
Ja, also wenn Deutschland sich qualifizieren müsste über das Halbfinale, das wäre sehr schwierig.
Würde es nicht.
Ja. weil ich bin nämlich der Ansicht, dass wir so eine Art Cha-Cha-Cha-Effekt haben, dass Cha-Cha-Cha in seiner, wie ausgefallen das war musikalisch, das in Kombination damit, dass es erfolgreich beim Televote war und dass wir eben die Regeländerung haben mit dem Televote in Halbfinals, dass wir dadurch, also durch Cha-Cha-Cha sind vielleicht auch Beiträge möglich geworden. Ich weiß es nicht genau, ob man jetzt mehr als, mir fällt hauptsächlich Kroatien ein, was ich finde, dass es in eine ähnliche Richtung geht, auch also genremäßig, auch wenn der Song nicht auf Finnisch ist, weil das ist, auch die Sprache spielt eine Rolle, also der Song nicht auf kroatisch ist, aber dass die Niederlande einen niederländischen Dance-Song mit gerapptem Niederländisch zum Contest schicken. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ein bisschen durch Cha-Cha-Cha und den relativen Erfolg gewonnen hat, der Song ja leider nicht, aber durch den Erfolg von Cha-Cha-Cha auch möglich geworden ist.
Ja, stimmt. Und also es gibt dann viele, also wir haben das ein bisschen schon besprochen, also was Cha-Cha-Cha und Europapa gemeinsam haben, aber man denkt dann auch ein bisschen so für den Branding oder für den Stil, ne? Also Carrier war in jedem Beitrag, in jedem Video, bei jedem Interview in dieses grünfärbiger, wie heißt das?
Wie so eine Bolero-Jacke.
Bolero zu sehen. Ja. Ne? Und fast in aller Content von Joost, den ich gesehen habe, Joost, spricht man aus, ne? Ist er in dieser blaue Anzug mit dieser wahnsinnig Schulterpolter zu sehen, ne? Und ich glaube, die haben dann irgendwie gelernt, okay, in der Erinnerung zu bleiben, muss man wirklich dieses Brand, dieses Stylen, dieses
Visual Branding, ja.
Ja, und auch was da liefern, indem die Leute erkennen, okay, wir erkennen das, wir wissen, was wir bekommen werden. Und aber ich glaube, generell ist das irgendwie, ja, so Carrier hat letztes Jahr immer gesagt, ne, it's crazy, it's party. Und ich glaube, man sieht, dass die Niederländer vor, und viele Länder auch, oder aber Niederländer auf jeden Fall, haben das wirklich angenommen, okay, das wird dann ein großes Feier sein, also lass uns dann zusammen feiern. Ja. Und Joost hat wirklich seinen eigenen Stil dazu gebracht, mit dieses Hardstyle. Kenne ich nicht so gut aus, da ich dann so alt bin, aber das hat ein richtig einzigartiges Gefühl, obwohl man kann schon sehen, es gibt dann Ähnlichkeiten mit Cha-Cha-Cha und Europapa.
Ja.
Aber man hat dann auch, obwohl die ganze, den ganzen Lied ist in einer Sprache, die nicht so viele Leute herrschen können, wie Cha-Cha-Cha, es gibt immer noch wie Cha-Cha-Cha, den Chorus, die man wirklich einfach singen kann. Und ich glaube, ja, also dieses Hook, ne? Und ich glaube, das ist mega wichtig.
Ja. Europa-Pa und Cha-Cha-Cha reimen sich ja nicht zufällig.
Total. Und es gibt dann andere Lieder dieses Jahr wie Litauen oder Estland, die ich wirklich, wirklich liebe. Aber Litauen, Estland auf jeden Fall, ich kann gar nicht mitsingen, weil es gibt kein Hook.
Ja.
Es gibt kein englischsprachiges Hook.
Ja, the rap goes, der Rap geht so da 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 da.
Ja, ja. Also es gibt schon ein bisschen so da, da, da. Und es gibt dann einen Tanz dazu.
Ja.
Und das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, Europapa hat bis jetzt keinen richtigen Tanz. Also es gibt dieses Hardstyle,
ja,
aber für Estland gibt es auf jeden Fall dieses Tanz. Da sollte dann irgendwie auch alt und traditionell sein.
Ja, also ich glaube, dass Estland haben wir nicht drüber gesprochen auf Englisch. Estland ist auf jeden Fall auch, glaube ich, in meiner Top 10, wegen der irren Mischung aus. Es ist auf Estnisch, es hat Folk-Elemente und es ist aber ansonsten hauptsächlich Rap. Und es ist ja auch eine Kooperation von einer Rap-Gruppe mit einer Folk-Gruppe, deren
genau,
Mitglieder, glaube ich, selber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie Anthropologen sind oder so, aber sind, glaube ich, auch irgendwie eher so Akademiker, die ja, also auf jeden Fall einen, ich glaube, einen volkskundlichen Hintergrund haben oder so.
Ja, aber ich sag dir, also ich glaube, man kann Estland, also dieses Jahr, kann dieses Lied gar nicht beschreiben. Ne? Egal, wie du es das beschreiben willst, wird keine denken, ja, okay, das habe ich erwartet. Das ist dann irgendwie, ich finde das total cool und ich bin nicht 100% sicher, was ich wirklich gesehen habe. Aber ich glaube, also das fühlt sich auch ein bisschen so wie ein Feier. Und ich glaube, wenn die Leute denken, okay, diese Leute haben sich richtig Gas gegeben, sie können da irgendwie dahinter stecken, ne?
Ja. Auf jeden Fall auch, denke ich, werden keine Schwierigkeiten haben, sich zu qualifizieren, oder?
Würde ich schätzen, weil sie performen dann auch, also die Position von der Halbfinale ist auch relativ gut, finde ich, von Estland.
Ja. Ja, das aber spielt eine große Rolle, wie mit welcher Startnummer man sozusagen dabei ist.
Genau. Aber zu den Favoriten gibt es dann einige, die wir noch nicht besprochen haben, ne? Wie die Schweiz, Italien oder die Ukraine.
Ja.
Und du meinst, du bist kein großes Fan dieses Jahr von Italien, überraschungsweise.
Ja, ich muss überlegen.
Ich schon.
Du bist, ach so, tatsächlich. Okay, also ich habe, ja, also ich habe mir die Beiträge von Sanremo angehört und ich finde auch den Song von der Band Colors auch, fand ich auch sehr gut. Dieses Un Ragazza, irgendwie so und so weiter. Aber noch besser ist deren Song Italo Pop von letztem oder vorletzten Jahr.
Italo Disco.
Italo Disco, Italo, ja.
Ja,
Der ein großer Hit auch außerhalb Italiens war, also unter anderem in Polen und der Schweiz.
Habe ich ja gelesen, ja.
Ja. Aber Italien, aber es ist ein starker Song. Also ich finde, es ist auf jeden Fall interessant. Also jetzt La Noia von, wie heißt die Dame? Mango?
Something? Angelina Mango.
Angelina Mango. Es ist eine, es kommt ja auch im Chorus vor, es ist La Cumbia de la Noia und Noia ist sowas wie Ennui, ne? Das ist, glaube ich, das gleiche Wort, also wie Langeweile. Und eine Cumbia ist sowas wie ein Trauergesang, aber ist eine bestimmte Art, weil ich habe erst gedacht, das sei ein bisschen Reggaeton-mäßig vom Rhythmus. Also es ist, glaube ich, auch definitiv nicht, also es gibt eine Connection, aber ich glaube, sie würde selber die Musik anders nennen. Und das ist eigentlich ja, also ich finde es ist auf jeden Fall ein interessanter Song, soweit ich es verstehe. Und ist gleichzeitig aber ein sehr schöner, also tanzbarer Song. Und es ist sehr, ich finde es ein bisschen blöd, so zu sagen, es hat Ethno-Vibes, aber es klingt halt eben irgendwie nicht einfach nach weichgespültem Pop. So, das ist einfach anders.
Genau, und das ist kein Klassiker Ballad, die wir in der letzten Zeit von Italien sehr oft gehört haben, ne? Und es, also ich kenne Italien nicht so gut aus, würde ich sagen, aber es fühlt sich nicht wie Italien, ne? Es fühlt sich ein bisschen eher so Südamerika.
Ja.
Und ich glaube, das hilft. Und ich glaube, deswegen bin ich dann interessiert zu sehen, wie es bei das Publikum bei ESC landen wird, weil ich glaube, in den letzten Jahren haben Italien sehr oft Punkte aus Slowenien, Kroatien und Österreich bekommen für diese Ballade. Und jetzt schicken die total was anderes und muss mal schauen, wie viele Punkte es kriegt. Also natürlich, aber ich finde, sie hat eine wahnsinnig gute Stimmung und sie hat dann auch so diese Stage Presence, also egal was sie macht da auf der Bühne von den Performances, die ich gesehen habe, man schaut sie nur die ganze Zeit. Mhm. Und sie macht irgendwas wirklich minimalistisch. Also ich würde nicht sagen, dass sie performt dann wirklich bombastisch, aber sie hat irgendwie eine Aura und eine richtig gute Stimme und sie passt irgendwie perfekt dazu. Und es gibt dann einen Teil, in dem sie dann a cappella singt und eben bei dieses Club kann man jeden Wort so gut hören, als ob das total stiller in der Club war, ne? Und ich glaube, das wäre wirklich atmospheric, live in Schweden zu sehen.
Ja, also ich bin, finde auf jeden Fall, Italien ist für mich eigentlich immer sehr unwahrscheinlich, dass Italien einen Beitrag schickt, den ich nicht mag, den ich nicht, ich sag mal, in der oberen Hälfte sehe, wenn ich in der Top Ten. Also über wen wollten wir noch sprechen?
Ukraine.
Über die Ukraine, Ukraine. Da wusste ich erst nicht so richtig, wie ich den Song einordnen soll, aber es sind ja zwei Frauen, ein Frauenduo, ein Duo.
Und zwei von der riesigsten, beliebtesten Stars heutzutage in der Ukraine. Und die beiden haben dann vor kurzem in Köln vor einigen Jahren performt. Sie hatten ein kleines Tour gemacht, in dem sie bei dieser kleinen ukrainischen Kulturtage in Europa, in Westeuropa performt haben. Und Aljona ist seit Jahren in die Ukraine wirklich beliebt, weil sie war dann vorher Kindergartenschüler und ich glaube, sie hat einfach YouTube-Videos gepostet, in dem sie gerappt hat und dann würde sie erkunden, vielleicht auf irgendwelche X-Factor-Style-Show oder etwas. Aber ich habe dann einige Lieder von ihr dann schon zugehört und Jerry Heil ist auch seit langem ein großes Popstar in der Ukraine. Sie haben dann seit einigen Jahren sehr oft zusammen performt und also die bringen auf jeden Fall dann diese Star-Power. Also sie sind auf jeden Fall sehr bekannt in der Ukraine, ukrainischsprachiger Welt.
Ja, ich finde es aber auch schwierig, diesen Song so genremäßig einzuordnen, weil es ist ein bisschen R&B, es hat ja teilweise auch Rap-Parts. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, also ich war auf jeden Fall überrascht, weil ich hatte den so abgespeit, bitte?
Ein bisschen Gospel. Also
ja, Gospel. Ja. Und für mich, also ich hatte den Song eigentlich so abgetan, habe gedacht, das ist eine Ballade und dann habe ich nicht so richtig, nicht weit genug gehört und dann gehört, oh, ist doch nochmal, also vielleicht in eine ähnliche stilistische Richtung wie Kalush Orchestra oder so, also die auch so, weil es auf ukrainisch ist, weil im letzten Jahr ist die Ukraine ja mit einem englischsprachigen Song angetreten, oder? Teilweise, zumindest der Refrain, der Chorus war wahrscheinlich auf Englisch.
Ja, die Mehrheit war nur auf Englisch, aber ich glaube, er hat dann zwei Sätze auf Ukrainisch gesungen. Mhm. Ja. Aber ich fühle das dann, ich mag das. Ich finde das nicht die beste, wie wir gerade auf Englisch gesprochen haben. Es gibt dann, ESC ist bei der Ukraine sehr beliebt und es gibt dann eine riesige ukrainische Diaspora, sagt man Diaspora auf Deutsch?
Ja, ich überlege gerade.
Ganz Europa, also Bevölkerung vielleicht einfach. Also ich glaube, sie werden locker innerhalb der Top 10 landen. Mhm. Aber sie können, also wie wir gesagt haben, sie können locker gewinnen. Ich habe das Gefühl, da dieses Jahr relativ offen ist, finde ich, es wird mich nicht überraschen, wenn ein Lied wird den Juryvote gewinnen und ein anderes Lied wird dann Televoting gewinnen. Und vielleicht wie in 2019 oder 2016 könnte ein Land insgesamt gewinnen, die nicht die zwei Stimmen gewinnt hat.
Mm-hmm. Ja.
Also auf Platz 2, ob für beides oder 3, das wäre dann auch möglich, ne? Wenn es gibt dann einen wichtigen Unterschied in den Votings.
Ich hatte noch, in unserem englischen Gespräch hatte ich erwähnt, ein Hypothetical, das ist aber mehr so nochmal eine Trauerbewältigung. Der Carrier-Effekt, der Cha-Cha-Cha-Effekt, den wir jetzt haben, ich weiß nicht, ob wir das nicht schon hätten früher haben können, hätte der NDR sich getraut, Electric Callboy zu schicken. Ich weiß es nicht, ob das nicht hätte, also ich habe das Gefühl, das zeigt so ein bisschen, dass Musik, weil ich finde, dass auch Electric Callboy nicht ganz weit entfernt ist von dem Sound, den Cha-Cha-Cha hatte. Und dass Europa für sowas offen gewesen wäre. Aber in Deutschland ist halt eben nicht, Deutschland ist nicht dafür bereit, so etwas zu schicken.
Ja, ich glaube, also Electric Callboy mag ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das hätte dann richtig, ja, durch die Decke gegangen.
Das hätte auf jeden Fall Top 10 Platz gekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Carrier ist noch was Einzigartiges irgendwie, ne, im Sinne von, wie wir besprochen haben, ne, also wie er sich gestylt hat. Obwohl in den Videos hat Electric Callboy für jeden Video einen bestimmten Look, einen bestimmten Outfit, einen bestimmten alles. Aber ja, also das ist, ja.
Es hätte,
ne?
Ja, genau. Ja. So ist es. Ja, ich bin mal gespannt, aber meine Befürchtung ist, dass wir weiter in Deutschland den Effekt haben, dass falsche Entscheidung gezogen wird oder die falsche Lehre aus irgendwas gezogen wird.
Aber lass uns über Deutschland jetzt reden, ne? Da wir das Thema dann angesprochen haben, also es ist schwer zu sagen, okay, war das die falsche Entscheidung, weil ich glaube, das war nicht die beste Auswahl von deutschsprachiger oder deutsche Popmusik oder deutsche Musik generell. Also die Auswahl war vielleicht ein bisschen mehr divers wie in den letzten Jahren. Aber der Show war auf jeden Fall schrecklich, sehr lang, zu spät. Und also ich finde, dass der Typ, die Isaac, er hat eine sehr, sehr kräftige Stimme.
Sehr guter Sänger.
Sehr gute Sänger. Ich finde, dass der Lied ist nur ein bisschen zu safe und das fühlt sich genau wie Malik Harris 2022, ist voll radiotauglich, ne? Also man denkt schon, ja, okay, ich mag dieses Musik, weil man hat schon das Gefühl, dass man das schon gehört hat, weil das ist irgendwie so ähnlich, was man auf WDR 2 zu hören jeden Morgen kann.
Und da läuft's ja auch. Das ist ja auch, das sind ja auch diese Sender, diese Adult Contemporary Sender, die da bei der ARD mit einbezogen werden. Weil was die ARD gut kann, ist, Deutschland davon zu überzeugen, dass es doch ein nettes Lied ist, das man zum Eurovision Song Contest schickt, dass dann die Deutschen hinterher das Gefühl haben, ja, wir haben wieder keine Punkte bekommen, weil uns keiner leiden kann. Das ist das, was die Deutschen sich gerne einreden in Bezug auf den Eurovision Song Contest. Und das ist
das war auch so in Großbritannien vor einigen Jahren. Ja. Ne? Also ich hoffe, diese Zeiten sind dann uns jetzt vorbei. Aber ich glaube, Deutschland muss dringend was ändern, dass man dieses Gefühl sich ändern kann. Ne? Und ich glaube, dieses Jahr, ich weiß, dass du liebst den Lied schon, also das ist kein ESC-Lied, weil die Gruppe hatte keine Interesse dafür, aber ich kündige von Großstadtgeflüster. Das wäre, also ich glaube, das hätte den Cha-Cha-Effekt für Deutschland sein können. Ne?
Ja, oder Paula Carolina, eine deutsche Sängerin, Paula, die wir beide mögen.
Auf jeden Fall, also man braucht irgendwie auf der ESC-Bühne ein bisschen mehr von den Berlin-Musikszene, ne? Also ich glaube, das ist im ganzen Kontinent wirklich bekannt dafür, wie radikal und experimental die Musik da ist. Und ich glaube, das sollte man versuchen, auf der ESC-Bühne zu bringen.
Ja.
Und stattdem haben wir Always on the Run.
Ja.
Und also
selbst im letzten Jahr war ja so ein bisschen mit Lord of the Lost der Versuch da, also ich meine, die wurden auch vom Publikum gewählt, aber das war auch so die safeste Version von so einem Hardrock-Song, den man hätte schicken können.
Ja, das fühlt sich immer noch wie ein kleines Kompromiss, ne? Also im Sinne von, okay, wir möchten ein bisschen so Hardcore zuschicken, aber nicht so Hardcore, aber ein bisschen schon in diese Richtung und ja. Aber ja,
ich war aber auch überrascht, dass das Lord of the Lost nicht ein bisschen besser performt haben, weil sie haben also was heißt, also sie waren ja nicht schlecht performt, sondern dass sie nicht mehr Punkte bekommen haben, wenigstens irgendwie durch Televote. Möchte noch was zum Thema Deutschland sagen? Ich glaub fast nicht. Was wir nicht wissen, und du hast ja selber gesagt, was wir im National Final, also im deutschen Vorentscheid sehen. Wir wissen ja nicht, wie repräsentativ die Bewerbungen, die es gab, weil es gab ja wohl an die 400 oder über 300 Bewerbungen und wir wissen nicht, ob nicht Künstler, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wir wissen, dass Großstadtgeflüster sich nicht beworben haben. Und es ist ja auch immer so, dass man nicht, also wie viele komplett, es sind oft komplett unbekannte Künstler, die dann da landen. Und viele etablierte Künstler möchten nicht mit dem Eurovision Song Contest in Verbindung gebracht werden. Obwohl es eigentlich man bekommt ja schon einen ziemlichen Push dadurch als Künstler, weil man wird in Deutschland auf jeden Fall gefördert. Die Frage ist, wie gut, also ich bin schon mal erleichtert, dass Isaac wohl auch bei solchen Club-Events dabei ist und auch bei so Eurovision-Partys, dass er auch auftritt in anderen Ländern. Das ist ja ungeheuer wichtig, dass man so ein bisschen Kampagne macht, ein bisschen auch sich mit den Eurovision-Fans auseinandersetzt und nicht einfach nur im Radio gespielt wird, im deutschen Fernsehen Interviews gibt und im Endeffekt Preaching to the Choir, weil die Deutschen können nicht für Isaac abstimmen.
Ja, aber ich glaube, also das ist immer so die Frage, lohnt es sich dann ein Vorentscheid eigentlich zu haben, ne?
Ja.
Es gibt dann viele Länder, die mit dem Vorentscheid wie Schweden und Italien, die jedes Jahr super erfolgreich sind, die Ukraine auch gehört auch dazu, aber Großbritannien zum Beispiel, wir wissen noch nicht, wie es dieses Jahr abspielen wird, aber wir haben dieses Jahr Olly Alexander und das ist die größte Name seit 10, 15 Jahren, die wir die größte von einem modernsten Sänger, also Bonnie Tyler und Engelbert Humperdinck war natürlich dann auch sehr
gut. Katrina and the Waves.
Katrina and the Waves. Nee, Katrina and the Waves war zu dieser Zeit immer noch contemporary.
Ja.
Aber ich meine, Bonnie Tyler, also ihre Spitze war dann schon 20 Jahre her, als sie auf der Bühne war.
Engelbert Humperdinck war außerdem war ja auch, wann war der? Der war in den 2010s irgendwann, oder?
2012 in Baku. Was ich meinte zu Olly Alexander, ne? Ich finde das total cool, geil, dass wir ihm zuschicken, aber hätte das gemacht, wenn die Anfrage war oder wenn das Angebot wäre, hey, komm in unseren Wettbewerb, dann Vorentscheid und die Leute werden entscheiden, ob die, ich glaube, also es gibt dann viele deutsche Eurovision Stars, sie würden vielleicht das machen,
wenn sie intern ausgewählt werden.
Genau, also das ist das, also ich finde, das momentan ist kein Angebot zu sagen, okay, dann kommt mal zu unserem kleinen Vorentscheid. Vielleicht wäre das besser für Deutschland nächstes Jahr intern auszuwählen.
Es gibt ein paar Tragödien, die so in dem Fall von hätte Fahrradkette sind in Deutschland. Also 2020, Ben Dolic war einer der stärksten Beiträge, der war aus einer internen Auswahl. Und dann kam Jendrik, das war doch das Jahr dann drauf, ne?
Ja, 21.
Und er war auch intern vergeben und danach ging es zurück zum Vorentscheid. Und aber es wurde nie die richtige Entscheidung, dass man einfach hätte sagen können, ja, wir machen wir suchen einen etablierten Künstler aus, der Interesse hat und machen eine interne Auswahl und ihr müsst euch nicht die Blöße geben, bestehen zu müssen. Die andere Sache ist, dass es, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, war das 2003 oder vielleicht war es, als Max Mutzke gewonnen hat in Deutschland, den Vorentscheid.
ich will sagen, also 2008 oder etwas.
2008, oder? Das kann auch sein, ja. Es war auf jeden Fall, das war das am prominentesten besetzte nationale Finale in Deutschland, wo auch Mia unter anderem dabei waren. Und dann hat eben der Nobody in Anführungsstrichen gewonnen, der halt eben vorher im Fernsehen gecastet worden ist.
Oh, sorry. Ich wollte nur checken.
Wann Max Mutzke war?
Ja.
Ja, und es war in Istanbul, also das müsste dann ja gewesen sein.
Ach so, hättest du sagen sollen. 2004.
Ah, okay. War das Startup Elena davor, das Jahr?
Genau, ja.
Ja, auch ein super Song. Das war ja, auch, ich glaube, ja. Ja, also, aber ich glaube, dass oft in Deutschland so Sachen passiert sind, die dann dazu geführt haben, dass man nie hat erfahren können, was gewesen wäre, wenn. Also, dass man, wenn jetzt eine etablierte Künstlerin gewonnen hätte, diesen Vorentscheid, und das war eine gute Stimmung, es war so ein bisschen wie der Bundesvision Song Contest, mit nur dass es echt für Eurovision war. Und nicht, Max Mutzke war ja gut und er hat ja auch gut abgeschnitten in Istanbul und das könnte man sich nur wünschen, dass Deutschland sowas nochmal hinbekäme. Ich meine, okay, Michael Schulte war, glaube ich, das Nächste, was so ein bisschen in die Richtung ging. Und dazwischen wurde er nochmal gewonnen. Also ist ja jetzt nicht so, als alles schlecht ist. Aber ja, eine interne Vergabe, ein Künstler, eine Künstlerin, also eine Gruppe, die vielleicht auch schon ein bisschen etablierter ist und auch schon ein Album gemacht hat und auch Bühnenerfahrung hat, das ist ungeheuer wichtig. Und vielleicht auch was auf Deutsch. Das wären so Sachen, die ich mir wünschen würde von Deutschland.
Ja, ich glaube, sowas, also etwas, das ein bisschen so anders sich fühlt. Also ich glaube, man Deutschland braucht, ne?
Wollen wir noch über andere Favoriten sprechen?
Die Schweiz,
Nemo. Nemo ist eine von zwei non-binären Personen im Eurovision Song Contest dieses Jahr. Das finde ich auch interessant.
Ja,
ich glaube, das ist auch besonders, ich weiß nicht, ob wir schon non-binäre Personen in Eurovision hatten bisher. Ich kann mich nicht erinnern.
So, nicht so, also nicht die das selbst beschrieben haben, ich glaube.
Okay. Also vielleicht Leute, die sich später als non-binär geoutet haben, aber oder
vielleicht, also ja, vielleicht habe ich jemanden vergessen, aber ja, keiner fällt mir ein.
Ich finde es auf jeden Fall interessant. Und das ist interessanterweise ein Thema, das auf Deutsch, finde ich, viel, viel, viel schwieriger ist zu besprechen als auf Englisch. Wobei Nemo selber sagt, auf Deutsch ist es Nemo lieber, wenn man Nemo sagt, anstatt ein Pronomen zu benutzen. Was, finde ich, auch bei dem Namen gut geht.
Ja, und ich glaube, also für mich, also als Nicht-Muttersprachler, das ist viel einfacher, aber das klingt irgendwie ein bisschen doof, also also Nemo die ganze Zeit zu sagen, aber Nemo hat gesagt, dass wir Nemo sagen sollen. Aber Nemo finde ich ein super talentebegabter Sänger, Stamschen in?
Ja, yeah. I don't know.
Singer.
Ja.
Sagen wir das international. Nemo singt gut, wollte ich
Richtig.
Sagen. Ja, und der Lied finde ich wirklich, also ambitious, würde ich schon sagen.
Ja.
Also viele verschiedene Stile. Und wenn ich dann die Musikclip auf YouTube gehört habe, dachte ich, okay, das hört sich total cool an, aber wie könnte man das
wirklich live machen.
Schaffen? Ja, live, ne?
Es ist so Quickfire Raps, es ist sehr viel, sehr schnell, dann ist es so fast so opernartig, so Vocal Capriolen, so dass man also ich kann es nicht nachmachen, aber wie hieß Catherine aus Australien, die Opernsängerin?
Oh, Catherine Miller-Heidke.
Ja,
vor einigen Jahren, ja. Aber es gibt dann auch Rap inzwischen, ne? Also der Lied hat irgendwie alles. Aber ich interessiere mich dafür, also wie wir besprochen haben, das zum ersten Mal zuzuhören. Ich bin nicht sicher, ob das richtig knallen wird, ne? Also
ja, oder ob es die Leute überfordert, ne? Das ist, glaube ich, das.
Ja, vielleicht schon. Oder vielleicht liegt das an dem Staging. Also die Schweiz vor einigen Jahren, 2021 war, sind auf dem dritten Platz gelandet und das war Kion's Tears Après-moi. Après-moi war der Lied. War das Après-moi oder Tool Universe?
Ich weiß auch nicht mehr welche, aber das war ja, wir hatten ihn ja zweimal, ne?
Ja, ich glaube, das war Two Universe vielleicht.
Ja.
Aber ich fand den Lied total amazing, aber das Staging fand ich ein bisschen so ablenkend. Also es war wie eine kleine Ablenkung. Also ich wollte vielleicht mehr auf seine Stimmung zuhören und die Geschichte richtig zu verstehen. Und inzwischen hat man diese verschiedenen Boxes, die die ganze Zeit bewegt haben und alles. Und ich fand den Staging in diesem Sinn nicht so gut. Und ich glaube, wie du meinst, ne? Also Nemo, dein Lied ist so challenging irgendwie. Ich hoffe, dass das Staging wird diese Geschichte und dein Lied mithelfen und nicht dagegen spielen.
Ja.
Ne, als ja, aber noch,
weil innerhalb des Liedes ist es ja schon so, dass verschiedene Elemente eigentlich gegeneinander sind. Und es wird Leute geben, die finden den Rap gut, aber dann nicht den opernartigen Gesang. Und es gibt Leute, die finden den Gesang gut, aber nicht die gerappten Parts. Und das ist so, ja, das ist, deswegen oder, könnte das spalten. Ne?
Ja, oder das könnte bedeuten, dass es gibt etwas, something for everyone. Ne? Ja. Also, something for everyone.
Also mir ist es auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben und das ist, glaube ich, ich weiß aber auch nicht genau, manchmal habe ich das Gefühl, es liegt daran, in welcher Reihenfolge die Playlist auf Spotify ist, aber es ist, glaube ich, momentan mein meistgehörter Song von diesem Jahr.
Also man wird das nicht vergessen. Also ja. Ich glaube, dass man kann auf jeden Fall sagen und das wird auf jeden Fall helfen, vielleicht im direkten Vergleich zu Deutschland, die Schweiz wird man nicht vergessen. Nach 26 Lieder.
Ja.
Hab das Gefühl.
Ja. Ähnlich Kroatien ist auch etwas, was, glaube ich, den meisten im Gedächtnis bleiben wird. Das einfach sehr ausgefallen ist. Hoffentlich auch ein gutes Staging. Wir hatten ja schon über, jetzt habe ich wieder ihren Vornamen vergessen, Frau Mango aus Italien gesprochen, La Noia.
Frau Mango.
Das, ich finde es aber auch interessant, wenn ich auf die Favoriten, die drei Wochen vom Wettbewerb, du hattest ja diese Liste der letzten Jahre, wer gewonnen hat und wer die Favoriten waren. Und das ist ja oft, also in ich sag mal, fünf der sechs, also nee, in vier der fünf vergangenen Jahre war es so, dass die Top-Favoriten dann auch gewonnen haben. Ach, wobei hier steht gar nicht die Prozente bei den bei Arcade und bei Toy. Aber dieses Jahr sind ja die Odds ja relativ nah beieinander bei der Top 5, zumindest bei den Top 4. Also 25% für Nemo The Code, 18% für Baby Lasagnas Rim Tim Tagidim, 12% für Joosts Europapaar, 11% für La Noia aus Italien und 6% für Teresa und Maria aus der Ukraine.
Also ja, dieses Jahr, es fühlt sich dann relativ offen. Also ich würde nicht sagen, dass jemand dann wirklich weit vorne ist, wie letztes Jahr mit Schweden. Ne? Mhm. Aber ich glaube, fast jedes Jahr will ich einfach glauben, dass der Favorit nicht gewinnen wird, so dass es ein bisschen interessanter bleibt.
Ja.
Und fast jedes Jahr fast jedes Jahr in den letzten 5 Jahren, wer an dem Tag des Contests Favorit ist, hat gewonnen. Ich glaube, die letzte, nur 2028, wenn ich mich richtig erinnern kann, war an dem Tag selbst Zupern der Favorit. Er hat in der Woche vorher Israel übersprungen und dann hat Israel natürlich gewonnen. Aber ich glaube, sehr oft ist nach die Rehearsals, hat man eine bessere Idee,
ja,
welche mit das Publikum gut gelandet sind. Und natürlich nach dem Halbfinale.
Genau.
Ne?
Also wenn man das Staging gesehen hat und einfach, wenn man weiß, wie gut performen die Künstler tatsächlich.
Genau. Und bei Twitter gelandet ist, ne? Also ich glaube, so Twitter ist irgendwie ein gutes Maßstab dafür zu sehen, wie haben die Leute reagiert und über wen haben sie am meisten getweetet, ne?
Ja. Ich überlege, gibt's noch etwas, was wir unbedingt besprechen müssen? Also über die Sprache sprechen wir, haben wir auf Englisch geredet, über die Tatsache, dass so viele, also so viele nicht-englische Songs wie lange nicht.
Also wir können tatsächlich, also ein Thema, die wir vielleicht nur kurz auf Englisch besprochen haben, ist Luxemburg.
Ah,
und
ja,
ich finde, das ist dann ein wichtiges Thema und auch ein interessantes und überraschendes Thema, dass nach 31 Jahren wird Luxemburg wieder auf der ESC-Bühne singen und sind da sehen.
Ist auch kein schlechtes Lied, also ist jetzt nicht keiner von meinen Top-Favoriten. Okay. Definitiv der bessere Song, der das Wort Fighter im Titel hat.
Ja, das stimmt, finde ich. Und ja, ich finde das irgendwie ein positives Zeichnen, dass Luxemburg wieder dabei sind. Und ich würde mich interessant zu sehen, es würde mich interessieren zu sehen, ob wir in den nächsten Jahren mehr Wookerer sehen werden. Ich glaube, selbst diese Woche hat Bosnien-Herzegowina, der Broadcaster, also der nationale Rundfunk, hat bekannt gegeben, dass sie möchte dann nächstes Jahr dann wieder teilnehmen.
Ja.
Für den ist das ein bisschen schwerer, weil die haben so viel Schulden auf dem EBU. Ich glaube, bis jetzt sind sie quasi verboten, teilzunehmen. Ja, oder
okay.
Aber es gibt dann, wir haben in den letzten Jahren gesehen, deutlich weniger Teilnehmer. Ne? Also die Spitze war 2011 mit 43 und letztes Jahr an dieses Jahr sind nur 37 Teilnehmer. Oh, okay. Also deutlich, das ist weniger als 6, ne? Natürlich. Aber vielleicht ist einer der Gründe davon, dass es wird dann in den letzten Jahren wird das sehr oft in Westeuropa stattgefunden. Wenn Kroatien wird dieses Jahr gewinnen oder ein anderer, wenn es wird dann nächstes Jahr in ein Land außer Westeuropa oder Nordeuropa stattfinden,
ja,
wird vielleicht mehr Länder dann wieder teilnehmen. Man weiß ja nicht, also es gibt dann verschiedene Gründe, warum diese Länder rausgetreten sind. Aber ich finde das immer noch positiv und wie gesagt überraschend, dass Luxemburg hat entschieden, wieder teilzunehmen.
Gab es noch andere Länder, die jetzt eine Teilnahme, ich überlege, ob ich da irgendwas falsch erinnere, aber ich hatte das Gefühl, dass es noch andere Länder gab, die zumindest mit dem Gedanken gespielt hatten, zurückzukommen dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Die Slowakei, das gibt dann irgendwelche Gerüchte, dass sie wird dann vielleicht dann nächstes Jahr wieder.
Wann waren die das letzte Mal dabei?
Wann?
Wann war Slowakei das letzte Mal dabei?
2012.
Ah, okay, also so lange schon nicht mehr, okay.
Ja, und aber ich finde, also ja, muss man schauen, ne, weil vor Luxemburg gab es dann wirklich keine Spuren, dass Luxemburg wieder teilnehmen. Also es könnte dann irgendwie aus dem Nichts passieren. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen so, also ich würde nicht sagen frische Blut, aber natürlich wollten wir, also das wäre schön, also Ungarn zum Beispiel wieder auf der ESC-Bühne zu sehen oder die Türkei.
Ja, stimmt. Aber beides politisch wahrscheinlich auch schwierig.
Ja, vielleicht schon. Ja.
Aber wären auf jeden Fall beides Länder, die ich gerne sehen würde. Zu überlegen, hat eigentlich Tangent, wie sagt man auf Deutsch, auch wenn das jetzt etwas ablenkt. Hat damals Sertab Erener, hat die eigentlich auf Türkisch gesungen oder es war so auch so zweisprachig, Englisch und Türkisch?
Nee, nur auf Englisch.
Okay, aber es gab eine türkischsprachige Version auf jeden Fall, weil die habe ich mich auch gehört.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Ja, aber Ungarisch, wann war Ungarn, also Ungarn war mal im Eurovision Song Contest, aber auch schon lange nicht mehr, oder?
Nee, bis 2019.
Ach, tatsächlich, okay, das stimmt.
Ja. Und sie waren dann also nicht so mega erfolgreich, aber sie sind fast jedes Jahr ins Finale gekommen. Aber natürlich in den letzten Jahren haben wir auch Montenegro und Nordmazedonien gesehen, und Bulgarien. Die sind in den letzten Jahren, die haben in den letzten Jahren teilgenommen, sind aber seit der Wirtschaftskrise nach dem Krieg in Europa in Ukraine sind sie dann rausgezogen.
Ja.
Und
das wäre auf jeden Fall, ich glaube, dafür wäre tatsächlich Kroatien, das ist das beste Argument dafür, dass es sehr schön wäre, wenn Kroatien gewinnen würde, dann das würde noch mehr osteuropäische Länder ermutigen, teilzunehmen. Wenn sie es jetzt noch mit einem kroatischsprachigen Song machen würden, wäre natürlich noch cooler. Aber ansonsten, weil Ukraine ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass sie gewinnen. Ich weiß auch nicht genau, ob das genug, das wäre, glaube ich, ja, es ist einfach, die Bedingungen sind einfach so spezifisch mit der Ukraine, dass das, glaube ich, dazu wäre, eine Rolle spielen würde im Vergleich zur Kroatien.
Ich glaube, das wäre auf jeden Fall unmöglich, dass es wird dann nächstes Jahr in der Ukraine stattfinden.
Eben. Genau, weil das ist ja das Entscheidende, dass es außerhalb, des, sag mal, der, des 70er Jahre Europas stattfindet, außerhalb des, des Classic European Community oder Classic European Union mäßig Europa. Wäre ja zum Beispiel auch schön, aber jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Lithuania, Litauen.
Litauen, ja, das wollte ich gerade sagen, ne?
Ja, Litauen hat leider dieses Jahr keine so guten Chancen, aber hat auch einen sehr schönen Song auf. Ja, oder? Es ist ja nicht so, dass sie jetzt, die sind ja jetzt nicht in den Top-Favoriten, ne? Also es ist ein.
Nee,
sie waren schon mal näher am Sieg in den letzten 3-4 Jahren. Also da ein heißerer Favorit als. Wie heißt er, Silvester? Nee, wie heißt er?
Ja, Silvester.
Silvester. Lugtake heißt der Song und der ist auf Litauisch, was natürlich.
Litauisch, auf jeden Fall, ja. Und also ich liebe dieses Lied, wie du schon weißt. Und ich finde, also ich habe irgendwelche Bewertungen dazu gelesen. Das ist wahrscheinlich die modernste Lied überhaupt dieses Jahr. Ne? Weil, also das fühlt sich wirklich modern, würde ich sagen. Und der Stil, wie er sich kleidet und wie er sich tanzt und weiß nicht, also er fühlt sich wirklich wie, also ein kleiner Troy Sivan vielleicht. Ja. Aber ich lieb den Lied und ich sehe sehr viele positive Nachricht auf Reddit, auf YouTube-Kommentare und so dazu. Und ich hoffe nur, dass sie werden, also meine Hoffe ist, dass sie werden ein kleines Dark Horse sein und sie werden dann vielleicht in der Top 5 landen oder mindestens hoffentlich in der Top 10. Aber man weiß ja nicht, weil ja, also nochmal ist das Thema, okay, wird man das nach dem ersten Zuhörens sofort erwinnen. Aber ich habe wirklich positives Feedback dazu gelesen. Ne? Und ich finde, dass, wie du meinst, in den letzten Jahren sind Litauen stärker und stärker geworden und ESC ist da wahnsinnig beliebt. Also ich glaube, das wäre ein sehr gutes Land, in dem das stattfinden könnte. Und das hat noch nicht gewonnen. Also für mich wäre das auf jeden Fall ein großes Pluspunkt, wenn Litauen gewinnen wird. Aber du meinst, das ist dieses Jahr wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Also ich würde mir, also so oder so, ich habe auch gerne eine Überraschung beim Eurovision Song Contest. Also und dieses Jahr, es gibt wenig Songs. Also Finnland wird nicht gewinnen, tippe ich jetzt mal. Aber ich würde mich jetzt nicht, ich weiß nicht, das würde mir, glaube ich, nicht gefallen, wenn Finnland gewinnen würde. Also weil ich nicht so richtig weiß, ob mir es gefällt, weil es mir zu sehr Novelty-Beitrag ist.
Ein bisschen schon. Also es hat auf jeden Fall ein sehr cooles Message-Botschaft und ich mag auch den Lied, weil es fühlt sich so positiv. Aber ich finde das nur von der finnischen Auswahl gab es stärkere Lieder, meiner Meinung nach, Windows 95 Mann, wie er heißt, der Sänger, er hat einen richtig großartigen Stage Show gemacht. Ich glaube, deswegen hat er gewonnen. Nicht, dass er das beste Lied hat.
Ja.
Aber so ist das. Armenien ist auch ein großes Liebe von mir dieses Jahr. Also, wie gefällt dir das?
Das muss ich nochmal nachschauen. Das ist auch auf Armenisch, ne? Armenisch, ne?
Genau.
Ja. Ja, das ist. Ich habe es noch nicht so viel gehört, weil es auch einer der, die sind ja oft unter denen, die als letztes ihre Beiträge veröffentlichen. Irgendwie Aserbaidschan und Armenien haben sich irgendwie drum gestritten, wer als letztes für seinen Song veröffentlicht.
Ich glaube, Aserbaidschan hat dieses Jahr gewonnen. Vielleicht letztes Jahr auch schon. Sie sind normalerweise die Letzte.
Ja, aber ich finde es sehr stark. Ich müsste es aber jetzt aber nochmal anhören, weil es fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie Italien. Also das ist so ein, es ist eine Sängerin, oder? Und es ist so ein bisschen tanzbar. Es ist auf einer Sprache, die nicht Italienisch, die Englisch ist. Also ich meine, das ist jetzt Armenisch und Italienisch sind sehr weit auseinander, aber es hat für mich einen ähnlichen also es hat mir ähnlich auch gut gefallen, muss ich sagen. Also ich fand's, es gefällt mir auf jeden Fall gut. Also auf jeden Fall besser als Aserbaidschan. Aserbaidschan ist mir jetzt, glaube ich, nicht in Erinnerung geblieben. Aserbaidschan war aber nicht der Firefighter, oder? Wer war das?
Nee, Firefighter ist Georgien.
Ah ja.
Und Aserbaidschan ist, sie singen zum ersten Mal auf Aserbaidschani, Aserbaidschane. Ah, okay. Und
Aseri, glaube ich, ist die Sprache, oder?
Nee, Aseri sind die Leute auf Englisch. Also Bajani ist die Sprache. Aber ja, denn Lied finde ich nicht schlecht. Aber Armenien, für mich ist das ja genau mein Stil, weil das fühlt sich wirklich so positiv und life-affirming. Das ist sehr up-tempo, ein bisschen Balkan Beats, Country Girl-mäßig. Und meistens Text ist einfach la 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 la. Und man könnte sehr, sehr leicht zusingen, egal wie gut man Armenisch
war. Wahrscheinlich, ja. Ja, was auch Cha-Cha-Cha hilft, ne? Weil das ist der oder eben Europapa. Ne? Also
ja.
Ich glaube aber, dass Armenien auch mir auch gut gefallen hat, aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber das ist wirklich die
eben Songs, wenn ich das so toll gerade gesungen habe.
Ja, ich habe jetzt nur die Wikipedia-Artikel aufgemacht, um mich zu erinnern. Und dann, ich erinnere mich an den Titel, dass er ein Ö und ein Ü drin hat. Özünle la pa. Take me with you. Ja, aber es sind zwei Männer. Naja, die, was wollte ich sagen zu Aserbaidschan?
Hast du ein Problem
mit dir? Nein, natürlich nicht. Nein, das war nicht gemeint. Aber ich habe, in meinem Kopf hatte ich auch gerade, hätte ich jetzt gedacht, es sei auch eine Sängerin, die Aserbaidschan.
Nee, ich glaube, du denkst an Georgien.
Ja, genau. Georgien mit dem sehr schwachen Song Firefighter.
Einfach auch die Nord von, die nur von Nordmazedonien, Liedtextsteller
geschlagen wird.
Songwriters. Wie sagt man Songwriter auf Deutsch? Liedsteller. Nee, Liedschreiber.
Ja, ich glaube, du würdest einfach Songwriter sagen, weil mir fällt es nicht besser ein. Also der Komponist, aber ein Komponist ist ja nicht irgendjemand, der den Text schreibt, dann wird es Komponist und Texter. Ne? Aber
also für Firefighter klingt Komponist ein bisschen zu over the top.
Ja,
ne?
ich glaube, das Problem bei Firefighter ist auch hauptsächlich der Lyricist, also der Texter, der oder die Texterin. Also,
aber ich bin auch gespannt zu sehen, wie das geht, weil sie ist ein sehr guter Performer, habe ich gehört oder habe ich gelesen, dass sie singt und tanzt sehr gut. Und ich glaube, der Ziel ist etwas in der Richtung von Chanel 2022 oder Noel 2023 mit ein bisschen so Dance Break und schauen wir mal. Also vielleicht werden wir
Dance Break ist auch etwas, was mehr was populärer geworden ist, weil Europapa hat eine sehr sehr prominente Dance Break zum Beispiel.
Aber ich glaube Chanel hat das so gut gemacht für Spanien 2022. Und auch Zuperns 2019, ne, mit 2018 mit Fuego. Ja. Ich glaube, das ist langsam so ein Trend geworden. Und aber ja, Spanien war so mega beliebt. Sie hat das so super gut gemacht. Ich glaube, sie hat dann das ist vielleicht der Slow-Mo-Wirkung.
Ja. Also auf jeden Fall, wir haben wieder mal ein sehr gutes Jahr für Eurovision und
auf jeden Fall,
sind sehr gespannt auf.
Ja, bitte? Ich bin auch. Also nee, ich wollte sagen, ich glaube, wir haben das perfekt zum Ende gekommen, ne?
Ja.
Aber ja, ich bin wirklich mega gespannt zu sehen, was passieren wird. Ich glaube, also wie wir am Anfang gesprochen haben, es wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders fühlen, also vielleicht schon in the Run-Up hat es sich ein bisschen anders gefühlt, aber ich freue mich trotzdem auf eine mega gute Eurovision-Woche und ich hoffe nur, wie jedes Jahr positiv und auch vielleicht dann negativ überrascht zu werden und wir werden dann sehen, was passiert und wer wird gewinnen, ne? Und wo wir nächstes Jahr hinfahren werden.
Ja, apropos, fährst du dieses Jahr wieder hin, richtig?
Ja, genau. Also ich bin von Montag bis Freitag da und wir haben Karten für die zwei halbfinalen Proben. Und The Big Five wird dann dieses Jahr
auch performen.
Mittendrin in die Halbfinalen performen. Deswegen werde ich dann alle Lieder dann live sehen. Aber für das Finale bin ich dann wieder zu Hause in Köln.
Ja, genau. Und für die, die es nicht schon längst im Kalender markiert haben, die Die Finals sind am 7. Mai und am 9. Mai. In Deutschland sind sie, glaube ich, nicht im Fernsehen, sondern nur über die Mediathek zu sehen oder zumindest eins der beiden Halbfinals. Also das Halbfinale, in dem Deutschland performt, das läuft auch dann auf One oder so. Aber und dann am Samstag, den 11. Mai, läuft der Eurovision Song Contest, ich glaube, ab 9 Uhr im ersten deutschen Fernsehen. Ich wünsche mir, dass wir alle dabei sehr großen Spaß haben, positiv überrascht werden oder vielleicht auch es auch der einen oder anderen Schock gibt, aber auf jeden Fall keine geradlinige Dramaturgie. Das wäre etwas, was ich mir wünsche. Damit das ist auch ein schönes, weil Eurovision Song Contest ist einerseits ein Musikereignis, aber andererseits auch immer idealerweise ein unberechenbares, spannendes Fernsehereignis.
Auf jeden Fall. Und man kann das mit nichts vergleichen, ne? Und das ist ein Teil von unserer geteilten europäischen Geschichte und Tradition. Und das geht irgendwie weiter, ne? Also ich glaube, nächstes Jahr feiern wir 70 Jahren seit den ersten ESC. Und ich finde das einfach wahnsinnig und einzigartig, wie es dann ja so lang angedauert hat, ne? Und ich freue mich so sehr.
So, an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und and now on with our English discussion. So to kick off our English discussion of Eurovision, we'll address the elephant in the room, that is Israel's participation in the Eurovision Song Contest and how it just proves once more that whatever the EBU might be saying, Eurovision is very political and it is always has been. It's just like they're trying to tell themselves or to pretend that it's quite random or arbitrary what they consider being political and what not. And so Israel, with everything going on in Gaza, there are lots of people saying that Israel should not be taking part in Eurovision. And they almost got excluded on the basis of the lyrics of their entry, the songs they submitted. But that then didn't happen. So,
yeah, they were asked to rewrite the lyrics, right? So the song was originally entitled October Rain, which was seen as a link and a direct reference to the terrorist attacks there that happened on the 7th of October. And it's been rewritten as Hurricane, right?
Mm-hmm. Yeah.
And I think what's quite interesting about this is I do think, yes, maybe the EBU is being a little bit naive and trying to say it's an apolitical organization, but obviously the U stands for union and the EBU is the sum of its parts, right? So obviously the EBU itself doesn't make decisions and doesn't really necessarily lay down the law. So when it comes to kind of exclusions or inclusions like this, it really kind of goes by the will of the people. So in 2022, in the kind of first days or so of Russia's invasion of Ukraine, the EBU actually announced that they would still allow Russia to participate. Yeah. And the only reason that Russia was excluded was that so many broadcasters who take part in Eurovision, I think 6 or 7, threatened to pull out unless Russia was excluded. Right. And so then under the guise of threatening the, what's the word?
Well, the integrity there would not be any Eurovision if all those people had pulled
off. Exactly. Bringing the contest into disrepute is how they phrased it. Russia was excluded, but no such action happened for Israel this year. No broadcasters officially threatened to pull out, which I think is, whilst on one hand it looks then a hypocritical kind of difference or how countries are treated, but I think it speaks more to the wider context, which is the treatment of Israel by those broadcasters and by those nations and the recognition of Palestine in the countries in which those broadcasters are based. So it's kind of, I think it's a more politically difficult situation than it was in 2022, is my thinking, yes.
You could just as well argue, why would Israel even still want to participate in Eurovision? They might could just as well have said, oh, maybe we don't want to. But the thing is, Ukraine is also taking part. And they are, that's a whole different story. How I think is another issue, how I think that Eurovision is just political because Ukraine had really strong entries even prior to the invasion in 2022. But them ranking so high in the odds, I feel like it's not just based on their songs. It's also because they have quite, like, there's lots of solidarity with Ukraine.
Exactly. And but I think there's also the human factor of the fact that Ukraine now has a huge diaspora spread True. Across many Eurovision countries, right? And I mean,
lots of people to vote. Same, yeah.
Exactly. Like the UK, as much as I love Lithuania and Lithuania's entries, the UK is not giving 12 points in the semifinals to Lithuania every year because we're all such big fans of Lithuanian culture, right? It's because of the diaspora that exists there. And I think that Eurovision is a very big deal for Ukrainians. I think that was true before the invasion. And I think in the same, it offers the same platform that it offers to Israel or offers to everyone, which is that it allows countries to show off their culture.
Yeah.
And I think one thing that I always remember is this is a little bit of a tangent, but bear with me. There's an Icelandic comedian called Ari Gustafsson or something son. And he did a great Netflix special called Pardon My Icelandic. And, it was in English, but he did a lot about how Iceland sees itself in the world. And Eurovision has a 99.7% share when it's broadcast in Iceland. Everyone watches it, right? But he said that one of the reasons is it's basically considered Iceland's foreign policy because they have no other platform where they get to see the Icelandic flag against so many countries. You know, they had a brief thing where they were quite good at football.
Yeah.
And obviously they're involved in like some sort of international organizations, but in terms of other areas, they're just not as present. It's the same for San Marino. And I think to a certain extent, it's also the same for Israel. You know, that it's not a country that has a huge sporting tradition in terms of football and Olympics, maybe. It's a really quite small country in terms of population. So I think for them, it's the prestige of showing them that, yes, we are equal to Germany, France, Sweden, you know. And I think that for them, that must seem very important right now, same as it was for Ukraine in 2022 and still is for Ukraine, to show, hey, we have a culture here that we want to protect and preserve.
Yeah. And even without like implying any ill will or anything, Eurovision is just something nice for people to get together and behind for, like to get behind your country to a certain extent, or just to get excited for. It's kind of like a soccer tournament, a football tournament, like
exactly. And I know I've seen and spoken to people who are planning to boycott this year because of the decision regarding Israel, or maybe the lack of decision regarding Israel. And I do kind of empathize with that. But it's a difficult decision, and it's a decision that everyone has to take personally. But just like you said, for me, Eurovision is something that brings me a great deal of joy and something that I really love. And there's a few countries there that I don't necessarily support their governments or their treatment of the LGBTQ community, or even just their views on women's rights or abortion or any kind of issues. But I don't necessarily feel that watching Eurovision or listening to their songs has to be a ringing endorsement of every single country that participates. Again, it's a very personal decision, but ultimately Eurovision is something that I, you know, live for. So yeah, and I think also it's one country out of 37 for me this year, you know?
Yeah. And I find, it's the whole, I mean, there's also the whole, well, I didn't want to get into the politics overall, because there's also the whole, with the pro-Palestine, there's this whole, what is it called, boycott, divest, something, concept against Israel. And I find it very difficult. I mean, my opinion has changed because, I mean, I always found it difficult to look at that conflict, because I don't have a solution for this. And I'm finding it very hard, like, to have an opinion. And the thing is, I mean, I mean, it was annoying when there was like Hatari in Israel, when they were protesting. And that's political. But right now, I mean, Israel's taking part is not political.
I mean, I think the way I always think of it is that the EBU tries to keep Eurovision an apolitical platform, in that it doesn't allow directly political references and things. So 2008, Georgia was asked to change its song because it sounded too much like "We don't want Putin," right? "We don't want to Putin."
Yeah.
And so, you know, blatant, let's say, provocations like that are normally caught up. But Eurovision doesn't exist in a vacuum. It exists in the political and social context. So these things kind of do happen. I mean, you just have to look at Armenia and Azerbaijan and all of this kind of the things that they've pulled against each other on the Eurovision platform. But I think Oh, I've completely forgotten the guy's name now. So Martin Østerdal, the name that I remembered straight away, he had a great quote, I thought, recently, which was, the Eurovision Song Contest is not the correct platform to solve the tensions within the Middle East.
Yeah.
Right. And I think that's exactly the thing. Like, there's no point necessarily you and I scrambling now to try and think, okay, well, is this justified? Is this there? Should this be happening? Should this, you know, it is a song contest. And I think that they try and abide by the rule that everyone who wants to participate is welcome to participate. And I kind of admire them for that. But like I said, they don't live in an apolitical context, so it's very difficult, I imagine.
Yeah.
Right.
But I mentioned, we were talking about Ukraine too, and I find it so interesting how many of Ukraine's entries into Eurovision, or generally Ukraine at Eurovision, how much it is entangled or like connected to their relationship to Russia. If you look at Lasha Tumbai, and was that the title? I think
Dancing Lasha Tumbai, 2007.
Yeah. Or the winning song was 1914, or what is it called?
1914, yeah.
That, like, both of those were considered, oh yeah, this is...
But I mean, that also works both ways, right? When Russia hosted in 2009, their entry was sung partly in Ukrainian by a Ukrainian singer, and the song was Mamo, and she is now a staunch anti-Russian, anti-Russianist. I don't really know what the term is there. She lives in Ukraine, and she is staunchly against Russia and the party, despite having represented Russia on home territory in the Eurovision Song Contest, right?
There was,
those countries are.
There was again, also... The contestant in the Ukraine final, what was the name? Something with an M.
Marouf,
who was excluded because she had been traveling to Russia after 2014, right?
And yeah, she performed in Crimea, I think.
Oh, yeah.
Wait, there was also the woman who in 2022 she was selected ahead of Kalush Orchestra, but she was disqualified because she'd been rumored to have visited Crimea after the annexation.
Yeah. I mean, you can call it an annexation without the scare quotes, because that's, I mean, you would say
it's not a legitimate annexation.
Yes,
right?
But like, Russia annexed it, and it was not that the people like voted to join Russia, because that's the Russian narrative.
That's very true, yeah. Marouf, she had very, very close links to Russia. But I also think, I mean, going back to, well, I mean, talk about what you said or what I said, I think those countries are very linked. And I think to a certain extent, Eurovision and its songs just by nature really reflect the relationship of those countries with each other. And when we talk about kind of neighboring voting and things like that, I think that's one of the reasons that voting for neighbors is so prolific, because by and large, countries do share interests and culture and history with their neighbors. So something that resonates in one country kind of tends to resonate in another. Obviously, there's lots of examples where that doesn't happen. But I think that if you say, you know, oh, Russia and Ukraine share a history in Eurovision, I mean, it's much more than Eurovision, right?
Yeah.
There's a very complicated relationship.
Of course, yeah. Basically, their relationship in relation in Eurovision reflects their actual relation, intercultural.
Exactly, relation. Yeah. Just like the apolitical, semi-political nature of Eurovision kind of reflects the context of the time, right? And I think it will be interesting to see how Israel perform at the contest, you know? And I think there'll be a lot of attention paid to how they do, how many points they receive from which countries, whether they get more support than usual or less support than usual. On reflection, I do think that she has a very good song and seems, I've not heard her perform live, but she seems to be a strong singer from what I've read or heard on Reddit. But I think what's important to remember is that at Eurovision, you're not really able to take any points away from anyone, so people aren't really able to register whether they dislike a song. They're only able to vote for a song that they like.
Yeah.
So even if Eden, the singer, even if she performs well and she gets a lot of points, that shouldn't be interpreted as universal support and acclaim for her song or her country or her government, because people aren't able to register their dislike for a song, right? Eurovision, apart from booing in the stadium. But even that is normally digitally sounded out, right?
Yeah, which I might be able to do with the birds, but I don't know.
what I find very problematic is like how much, like if you're critical of Israel and its and the government's policy and actions and then the whole like well, their military campaign. I don't know if you should be I don't like that people are taking it out on the artists and how she's threatened. It's the same with. It's very sad that people like in Germany, like why would you go to a synagogue to protest Israel? Like that is kind of like the wrong move, but it's like this is like even further like removed from someone representing the country, obviously. But still, like threatening and bullying and all kinds of things like on social media and now having even increased security at the event and so on. That is very sad. Like, because I kind of understand that you say, I wish Israel weren't taking part. I think there should be more of a like joint, criticism based on, for example, what the international, what is it, the Court for Human Rights, the verdict that they had regarding Gaza and what Israel is doing and so on. Sorry, but we were kind of done with the topic already. But that's obviously very like, yeah.
So I think maybe if you want to wrap up what you're saying there with a nice, concise sentence,
yes, thank
I would
you.
Say that essentially, you know, it's not down. She isn't to blame for the political situation in her country, and she should be respected as an artist who is simply going to perform.
Yeah.
And it's a difficult one for sure because she's an artist representing a country which people have a lot of strong and complicated feelings about. But at the end of the day, she's a singer and she's there to sing. Yeah. And whether we agree with that decision or not, she was given that opportunity to do so. So let's see.
So quick pivot. I don't know if we've talked about this before about that. About this, you can't actually see it. This book. It's called. It's by Chris West. It's called Eurovision: A History of Modern Europe Through the World's Greatest Song Contest. And it's very much, well, it's kind of like the story of European integration, like in connection with the Eurovision Song Contest. So it's lots of like what's happening in history. So it's the chapter for each year and then what's happening in Europe. So kind of like providing context, like historical context for each year. So like that might be an interesting read. Also, it's lots like it's a lot of it is about like how Eurovision is political and it cannot not be.
I mean, what was I reading today? We were talking about Eurovision entries that had become really popular and that Italian song from 1958.
Yeah.
And I was kind of reading about the history of Italy. And in 1992, I think, their entry for Italy was called Yes. And it was hosted a month before the referendum on whether to allow divorce in Italy.
I think this is in the book too. Yeah.
Yeah. The broadcast was adamant that they didn't want to show it. Right. And I think when people kind of complain about the politicization these days or say, it's not a song contest, it's all politics, I think people really forget that there's always been this undercurrent. And like we said, like it's a social, historical context and not always about war, but just about events that are happening within that country. And I think that's one of the reasons, one of the things that makes it so interesting to kind of read about, right? And that book sounds perfect.
Yeah, there was a... There's also, I'm trying to find it now. There was a year, I think, when Spain won, it was in 1968.
And it was meant to be rigged or something, right? There's loads of.
Yeah,
there's loads of rumors that it was rigged by Franco, right?
Yeah, basically, there was an artist, a Catalonian artist was supposed to sing the song and then the artist was replaced with another singer but that singer ended up winning with the same song
It's also interesting because I read the biography of German easy listening composer and arranger Bert Kempfert, the guy who wrote Strangers in the Night, and he produced the first ever recording of the Beatles. He was working with the Catalonian singer who was supposed to be in Eurovision, which is just like a random, not really. So let's talk about something more fun. So it's become just like our Eurovision podcasts each year for the last 5-6 years. Your annual blog posts on languages in Eurovision is
on johnthego.com.
Yes.
Yeah.
So shall we talk languages? So what's interesting about Eurovision 2024 in terms of languages in the contest?
So what I think is interesting, so obviously the languages is just, it's a bit of a trend, right? And I think that the last couple of years, the trend has very much gone towards more and more countries performing in English, right? So since the language rule was dropped in 1999.
It was dropped after, basically after the Gildohorn one, after the one that was in Birmingham, so right?
Since 1999. Yeah. And since then, there's only been a handful of winners, either in a language other than English or featuring a language other than English. And so for a long time, there was this kind of idea that English was taking over, right? But if we think about the last couple of years, so post-pandemic, we had, for the first time since 1990 and 1991, we had two winners back-to-back that didn't contain any English. Mm-hmm. So that was Maneskin, and then in Italian, and Kalush Orchestra in Ukrainian. And we also had in 2021, the top three songs were all not featuring English. And then I believe in 2022, we had, I think that even the top eight, only one country was singing in a language that wasn't their native language. Yeah. And so we've seen a bit of this influx, but the overall number of languages per year hasn't moved the needle so much until Jörn, this year. Well, this year, according to my stats and my analysis, 49% of entries this year feature a language other than English, and that is the highest since 2008. And so the highest proportion, that is. So we are getting dangerously close to more than half of our entries featuring English. And so obviously what language nerds like myself are hoping for is that another non-English winner will really kind of improve those odds. And I think, obviously, if you look at this trend, it's really hard to know what influences this or not.
Yeah.
Because obviously last year we had an English language winner, Lorraine. But we also had a hugely successful Finnish language song, Cha-Cha-Cha.
Yeah.
And I think I don't think it's a huge leap to say that success of Carrier has helped to encourage more people to take that risk and sing in a different language. And I think what's particularly interesting this year is you have Australia and Azerbaijan for the first time ever entering a song not entirely in English. So Azerbaijan are singing Azerbaijani for the very first time after 16 entries. And Australia are singing in an indigenous language, which is hard to pronounce, but I believe is called Yankuti Chachara, which I'm probably not saying properly at all. But yeah, so, it's not just the same old countries that are singing in English. There's reason to be hopeful because we have new countries singing in languages that they haven't sung in before.
Yeah.
And we have the Netherlands and Lithuania, for example, singing Dutch and Lithuanian, which they have not done often. They both did that in 2022. English again last year, and now native languages again.
The Netherlands sang Dutch in 2022. I don't remember.
Yes. S10.
Oh, yeah. That was good. That was a good one, too.
Really good. And she's in the video. She's in the video. So I'm hoping, I'd love them to send her again because she was great.
I wanted to make a joke about Australia using the universal language of the didgeridoo. But
I will go out on a limb and say this is the most Australian sounding Australian entry that I think they've ever had, and I love it. I absolutely love it.
And that's also a first. I'm normally not. You go getting behind Australia at Eurovision.
No, I know. I'll stop that as soon as they start doing well. But yeah, no, I love it. Definitely my favorite Australian entry so far.
And then Albania going like against the trend and putting in an English song for the first time in a long time.
So, and Croatia as well. I mean, I do really like the Croatian song, so yeah. I can sort of understand it, but I am very disappointed for sure.
Yeah.
Particularly just because like the Balkans for the last couple of years have been the countries that are always singing in their own languages. Like Slovenia this year, again, Slovene. Serbia again, Greece is now singing in Greek this year again.
Mm-hmm.
But yeah, Albania has just kind of betrayed us a little bit there.
Yeah, I mean, but Albania, France, Italy, most of the time at least, like there are a couple of countries who are very like very much like almost every single year submit a song in their own language.
Yeah, I was France, Italy, Spain, Portugal. Luxembourg also, I mean, so Luxembourg is back this year. We haven't mentioned that yet.
Oh, yeah.
31 years. And they are singing in French and English. It's the first time that they'll be singing partly in English. But I'm also happy that they didn't go with the song fully in English, because they're still one of the only countries to have always performed in at least one of their native languages. Yeah. So all of their entries have either been French, German, or Luxembourgish.
Yeah. So how should we close our discussion in English before we record the German bit?
I'm not sure.
So maybe we can look at the favorites as well, because like among the favorites, there is Italy, which is in Italian. But that's about, no. Yeah. And obviously Europapa by Joost, which is in Dutch, but,
and Ukraine,
which is also a very strong song, that's in Ukrainian. Right. Those are the non-English songs in the top five, right? Among the odds, in the odds.
Exactly.
The other two being Croatia, which who Baby Lasagna performing in English, and Switzerland with Nemo performing in English as well.
Exactly. Yeah.
So which out of those would you like? Which one would you think will win, and which one would you want to win?
I think it will be the most interesting for the contest if Croatia were to win, simply because it would be their first win as an independent country since Yugoslavia won in 1989. And so there would be a sense that even though it's been hosted in Zagreb before, it would be a new country, and it would be a region that we haven't been to for a very long time. And I hope that it would maybe give a little bit more hope to smaller countries, because I know that there was a time when people felt like it was only Eastern European countries that were winning, but it's been a very long time that we've only, with the exclusion of Ukraine, who unfortunately obviously weren't able to host, but the contest has been hosted in Western European nations for a very long time now. Mm. So it would be nice to feel that we were going somewhere slightly further away.
Yeah.
However, who I think will win, I do think Italy has a really strong chance, just because they seem to be really well supported no matter what they do, including by you. and I think that's a really good song. But I have the impression that it might be the instance that we have a very high jury winner and a very, very high televote winner that are very different songs, which might allow a song that's come in the top three of both, potentially Ukraine, might then kind of take it, right? So I don't see it being an all-out winner of someone who gets both this year. I think it's quite open. I think it's more open than it's been for a long time. And I know there's been a lot of growing buzz about Nemo for Switzerland. And I think that the performances that Nemo has done show that they are a really, really, really strong singer with a huge range. But honestly, I just don't know if that song will appeal to that many people.
Yeah.
It took a while for it to grow on me. And then if I see the live performances, I think, wow, okay, that's amazing. But if I was to hear that for the very first time, I think I would be...
Yeah, it's a little all over the place, right? It's just like...
A bit, yeah.
But on the other hand, it's kind of like spectacular in a way, right? Because it's just blowing you away. Like, what did people think when they first heard Cha-Cha-Cha, right? Like, that was also like...
Instant joy. And I think that stage performance was perfect for Cha Cha Cha. And I actually, you know, Joost, Europapa, I wonder how that will do as well, because the live performances we've seen of that have been very much in like a kind of rave warehouse atmosphere, very far from like a glitzy, yeah, glamorous Eurovision stage. So I do wonder how they'll perform that. But I mean, it could be the Netherlands, right? Like,
yeah,
if people really, I think people really, really supported Cha 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 last year. And I think people will look at this and say, this is new, this is different. It's similar in the way that it's unexpected and also loud and bright and colorful. But I think people will get behind it because it's very different, just like Cha 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 was different. You know what I mean? I'm not trying to say they're the same song. I'm just trying to say they have a lot of the same characteristics, you know?
Yeah. Yeah, so for me, I'm kind of like dodging the, because I have no idea what will win. I think, mm-hmm, I would be happy for all of those five. So that's also something that I find. And you,
that's boring. You can't say that. You've got to,
no,
pick one.
I mean, I do like Switzerland probably the best right now. But I've been going back and forth between Switzerland, Croatia, and the Netherlands probably. I do like Italy a lot, but it's not my favorite. I kind of like the other three better. And Ukraine, I think, is a very strong song. At first, I completely was like thinking, Ukraine is again like high up just because of politics and people being in solidarity with Ukraine still. But it is a very strong song. I just don't think it would be, just the whole going through the, like, who will host for them on their behalf, like if they won, like, I don't want that to happen. I wouldn't mind them being like in the top. Like if those five end up in the top five, that's still like really, really good, but there might be surprises too. Croatia would be interesting for me genre wise, because I kind of like, that would be, it's kind of like the, so Carrier couldn't win last year, so Baby Lasagna is winning this year, because they are similar, like in spirit to a certain extent, maybe.
Similar vibes. But I do think that, yeah, it's tough, because I think that Croatia this year is, I think, a bit more accessible with a bit more of a general appeal. But I almost think it will be harmed by people saying, it's not as good as last year. It's not as good as Cha Cha Cha. It's not as out there, maybe.
Yeah. And it's not in Finnish. It's not in Croatian. If you were like singing, rapping in Croatian, that would probably be even more fun.
But it's a shame as well, because, I mean, in the same way that Carrier last year had a very good song that had a good meaning behind it, the Croatian song obviously also does as well, about like the flight of young people from Croatia in search of lives in the big city, and, you know, the kind of the exodus from the traditional homeland or small villages, which I think is a very nice message, or something that a lot of people can really relate to, right?
Yeah.
But I also think, so there's a couple of other countries outside of the top five that I'm really curious to see how they'll perform. I think for me, one of the biggest ones is France, because he is a great, great, great singer, and he's a very big presence in France, right? Like, he's pretty famous, mm-hmm, and a lot of my French friends, or even Moroccan French-speaking friends, message me to say, oh my God, I can't believe he's doing this. This is cool. This is crazy. The song, for me, falls a little bit flat, but some of the performances he's given have been amazing, and I feel like if he was representing Italy, he'd instantly be one of the favorites to win. But somehow he isn't. But I do hope that he still does quite well. But I just find it as a very difficult song for me to
get excited about.
Yeah, or to just understand, will people like this, you know? And on paper, I really hope it does well with the juries, because I don't think that you can really fault it as a song.
Yeah.
But it's just, I'm just very interested to see how it does. Also, a little bit like the UK, great song, but I don't know many people who love it. And
I hope we don't get something like last year, where you get the feeling that the jury is kind of like completely undid what the Televote did. So if I wouldn't mind if there would be like a clear winner that gets like best marks from both. It would be interesting though if we have two winners and then a third one, like you said, had like kind of like the dark horse third.
Yeah.
This concludes our discussion in English. I've been working on getting John to maybe start a whole Eurovision dedicated podcast, and maybe sometime later this year there will be one, but we'll see. Thank you for listening. Till next time. Bye.